Wir wollen auf den Predigttext hören, der steht im Johannesevangelium Kapitel 7. Ich habe ja vor einer ganzen Weile, letztes Jahr, das Johannesevangelium begonnen als Predigtreihe und mache das immer so in Abschnitten. Und jetzt beginnen wir einen nächsten Abschnitt, Kapitel 7, mindestens bis Kapitel 9, vielleicht sogar bis Kapitel 12. Und es geht immer um Auseinandersetzungen zwischen Jesus und vor allem seinen Gegnern. Und es ist wirklich hochinteressant. Lasst uns auf die ersten Verse hören. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu werden. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest, ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und als er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Da suchten ihn die Juden während des Festes und sprachen: Wo ist er? Und es gab viel Gemurmel seinetwegen unter der Volksmenge. Etliche sagten: Er ist gut. Andere aber sprachen: Nein, sondern er verführt die Leute. Doch redete niemand freimütig über ihn aus Furcht vor den Juden. Als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen: Woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Jesus antwortete ihnen und sprach: Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch tut keiner von euch das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? Die Menge antwortete und sprach: Du hast einen Dämon. Wer sucht dich zu töten? Bis dahin heute nur. Ich weiß, der Predigttext ist länger angegeben, aber es hat sich herausgestellt, dass es für heute reicht. Warum tust du die Dinge nicht vor der ganzen Welt? Haben ihn seine leiblichen Brüder vorgeworfen. Also es reicht doch jetzt, dass du hier in der Provinz, ja, in Mecklenburg-Vorpommern, in Schwedt rumrennst, ja, geh doch endlich mal nach Berlin, geh doch mal nach München, nach Hamburg und offenbare dich dort vor allen Dingen vor diesen großen theologischen Fakultäten, dort wo die Führungselite ist, geh doch mal dahin und zeig, was du drauf hast. Ja, hier Wunder tun und dann jedem, den du geheilt hast, noch sagen, hör mal, keinen davon was sagen, ja, das bleibt unter uns, damit musst du aufhören, ja, du musst mal wirklich jetzt den Durchbruch langsam anvisieren. Und das Laubhüttenfest, eins der größten Feste, das war natürlich die Gelegenheit dazu. Alle Frommen kamen nach Jerusalem, die Führungsschicht war sowieso da. Eine geniale Gelegenheit, um mal allen zu zeigen, was er drauf hat. Und mit ein bisschen Vorbereitung hätten die Jünger es vielleicht sogar geschafft, ihnen noch einen triumphalen Einzug zu ermöglichen. Ja, es war ja das Laubhüttenfest, da hing überall Laub rum, man hätte Palmenzweige auf den Weg legen können und das wäre so ein richtiger Paukenschlag wäre das gewesen. Aber es wäre eben auch sehr gefährlich gewesen. Die Stimmung war aufgeheizt und feindselig. Jesus blieb ja extra im Norden wieder, weil im Süden, also in Jerusalem, trachteten sie ihn ziemlich offensichtlich nach dem Leben. Und noch etwas kam hinzu. Die große Masse seiner Anhänger, seiner Fans im Norden, das waren ja mittlerweile Tausende, die hat Jesus verloren. Also Jesus hat zuletzt mehr als einen Knick in seiner Popularität erlebt. Und warum? Er hat ja, sagen wir mal, zum Höhepunkt seiner Beliebtheit da 5000 Männer plus Frauen und Kinder gesund gemacht. Jetzt waren alle euphorisiert, sagten, du wirst unser König. Und Jesus hat abgelehnt. Und daraufhin haben sie ihn abgelehnt. Jedenfalls die meisten. Also sein großer Rückhalt war auch nicht mehr da. Gut, die Brüder sagen, vielleicht geh doch in die Hauptstadt, starte dort durch. Die Provinzler hatten ihre Chance. Aber Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht da. Oder meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und ich habe das schon mal deutlich gemacht, als Jesus das seiner Mutter gesagt hat, bei der Hochzeit zu Kana. Wenn Jesus das sagt, dann spricht er von seinem Tod am Kreuz. Also was er hier wiederum sagt, ist, es ist noch nicht Zeit für mich zu sterben. Es ist noch nicht an der Zeit, diese letzte Konfrontation zu suchen. Wenn meine Zeit gekommen ist, dann werde ich allen zeigen, wer ich bin und wozu ich gekommen bin, durch meinen Tod am Kreuz. Aber eure Zeit ist immer da. Die Welt kann euch nicht hassen. Was er seinen Brüdern vorwirft, ist, ihr glaubt noch nicht wirklich an mich. Wurde dann hier auch gesagt. Ihr gehört noch zur Welt und die Welt hasst sich nicht selbst. Ja, es gibt Zwistigkeiten in der Welt, aber diesen Hass, den Jesus gespürt hat, der gegen Jesus gerichtet war, das konnten seine Brüder nicht nachvollziehen. Er sagt, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Also bei aller Begeisterung und Interesse und zeitweilig wirklich vielen, vielen Fans, die Jesus hatte, es blieb dabei, die Welt hasst Jesus. Warum? Was ist der Grund? Was sagt er hier? Weil ich ihre Bosheit widerspiegle. Ich halte ihnen ihre Bosheit vor Augen. Das ist unser erster Punkt. Jesus offenbart unsere Sünde. Ja, er war nicht nur einfach begeisternd für die Leute, spektakulär, anders, exotisch, mal was Neues. Jesus war am Ende der große Spielverderber. Er legte den Finger in die Wunde. Ja, stell dir vor, dass du irgendwas machst, was auch immer, aber du machst es eben mehr schlecht als recht und dann kommt jemand, der kennt sich aus, der hat Ahnung und der weist dir dann auf jeden Fehler hin, den du machst. Da geht deine Laune schrittweise nach unten. Ja? Aber was passiert, wenn jemand, der dich gut kennt, vor anderen einfach bloßstellt? Deine Schwächen, deine Fehler, deine letzten Sünden herausposaunt, deutlich machst. Ja, dann wirst du sauer, das ist unmöglich, das wollen wir nicht. Ja, hier, Leute, ist meine Frau, aber die kocht grottenschlecht. Ist doch, könnte ja stimmen, aber sowas macht man doch nicht. Ja? Weil das bedeutet, dass man an Beliebtheit verliert. Aber Jesus macht das einfach, weil er ohne Sünde ist. Und weil er das Wort Gottes deutlich und klar den Leuten gepredigt hat. Wenn sowas passiert, dass Leute uns unsere Fehler und Schwächen sagen, vielleicht sogar auf unsere Sünden hinweisen, vielleicht passiert das auch manchmal in der Ehe, ja, dass man dem Ehepartner auf irgendwas hinweist, was er falsch gemacht hat. Manchmal passiert das. Dann haben wir eine Waffe, eine Möglichkeit, uns wehren zu können. Nämlich zu sagen, Moment mal, fass dir erstmal eine eigene Nase. Du bist doch kein Deut besser. Du hast doch noch nie versucht, überhaupt zu kochen. Ja, wir haben immer diesen Trumpf im Ärmel, du bist doch überhaupt nicht besser. Und wir können sogar dann das so machen, dass wir merken, hey, deine Probleme, deine Schwächen, deine Sünden sind doch noch viel schlimmer als meine. Aber das konnten sie bei Jesus eben nicht tun. Sie haben es versucht. Sie haben versucht, ihn irgendwie eine Sünde nachzuweisen, ihn irgendwo reinzureiten. Sie sind bis zum Äußersten gegangen, das merken wir hier, als Jesus ihnen dann einfach auf den Kopf zusagt, was der Wunsch ihres Herzens ist. Ihr versucht mich zu töten. Ihr kommt ja fromm als die Gelehrten, als die, ihr kennt das Gesetz Mose und so weiter, aber wisst ihr, was ihr wirklich wollt? Ihr wollt mich töten. Und dann versuchen sie es wieder. Nee, Moment, du bist besessen. Du spinnst. Du bist geistesgestört. Das heißt, wir brauchen dich nicht ernst nehmen. Irgendwie versuchen da, Jesus auf Abstand zu halten. Nur um dann am Ende die Tempelpolizei zu rufen und Jesus gefangen nehmen zu wollen, um ihn dann eben loszuwerden. Das werden wir in den nächsten Versen sehen. Nun, warum ist Jesus dann eigentlich zum Fest gegangen? Er kannte ja die Gefahr. Er hat ja auch gesagt, er will ja eigentlich nicht gehen. Warum hat er das denn dann trotzdem gemacht? Ja, wir lesen in Vers 10, er ist dann gegangen, aber ein bisschen später und im Verborgenen. Er ist also nicht so gegangen, wie seine Brüder sich das vorgestellt hatten oder gewünscht hatten. Er sagte seinen Brüdern ja auch nicht, er gehe gar nicht, sondern er sagte, er gehe noch nicht. Das heißt, er wollte nicht mit den anderen Pilgern, mit der großen Masse gehen, sozusagen schon diesen Volksauflauf auf dem Weg herausfordern und dann mit großen Pauken und Trompeten nach Jerusalem einmarschieren. Er wollte dann auch nicht in Jerusalem, sagen wir mal, so einen großen Heilungsgottesdienst veranstalten, mit viel Show und richtig mal zeigen, was er drauf hat, sondern er hatte vor, Lehrseminare zu halten. Große Wunder, spektakuläres Auftreten, es hätte natürlich seine Macht gezeigt, aber es hätte nicht mehr Klarheit gebracht. Wir haben ja alle schon über ihn spekuliert, ja, wir haben es ja gehört, es hätte nicht mehr Klarheit gebracht, wer ist jetzt Jesus wirklich? Was will er denn? Was ist seine Agenda? Was war sein Plan, sein Ziel? Die Leute wollten das ja scheinbar wissen. Sie spekulierten über ihn. Vers 11 und es gab Vers 12 viel Gemurmel. Ja? Etliche sagten, er ist gut, die anderen nein, auf gar keinen Fall. Es ist ein Scharlatan und so weiter. Nun, es gab aber noch ein weiteres Problem, um wirklich Aufschluss über Jesus bekommen zu können. Jesus war ein Tabuthema. Ja, sie tuschelten über ihn, aber keiner wagte es, freimütig über ihn zu reden. Warum? Weil die Führungselite, also wenn hier von den Juden die Rede ist, da sind nicht alle Juden gemeint, sondern das ist mal ein Begriff im Johannesevangelium für die Führungselite, für die Schriftgelehrten, Pharisäer, Priester und so weiter. Die Leute, die den Ton angaben, bei denen war Jesus nicht gut gelitten. Und ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt schon angefangen haben, Gesetze gegen Jesus zu erlassen. So, oder vielleicht sogar Zettel verteilt, hier mit Jesus seinem Gesicht und hier wird gesucht oder so. Das werden die alles nicht gemacht haben. Jeder konnte auch damals frei seine Meinung über Jesus äußern. Man durfte sogar, jeder Mann durfte sogar im Tempel lehren. Er konnte sein eigenes Seminar anmelden und dort zum großen Fest sein Seminar, seine Bibelarbeit. Jesus hat das ja auch gemacht. Aber trotzdem trauten die Leute sich nicht offen, über Jesus zu reden.
Moment mal kurz. Ach so, ja, genau. Vergessen wir die Lüftung anzumachen.
Und wir müssen dann auch dran denken, die wieder auszumachen. Also, keiner traute sich offen über Jesus zu reden. Er war ein Tabuthema und das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, sowas, oder? Ja, dass von oben, von gewissen Führungseliten deutlich gemacht wird, was man noch sagen darf und dann natürlich dadurch auch, was man noch denken darf oder wie man zu denken hat, wer gut und wer böse ist. Und weil jeder irgendwie an seinem Ruf und an seinem kleinen Glück und an seinem Job und was auch immer hängt, lehnt man sich lieber nicht zu weit aus dem Fenster mit dem, was man vor anderem sagt. Man will ja auch nicht irgendwie in schlechtes Licht gerückt werden, man will ja auch nicht an den Rand der Gesellschaft kommen, also hält man sich lieber zurück bei solchen schwierigen Themen. Vieles, was Jesus gelehrt hat, obwohl Jesus ja selbst heutzutage überall ganz gut dasteht, Jesus ist irgendwie, ja, muss ein guter Mann gewesen sein, aber vieles, was Jesus gelehrt hat, was in der Bibel steht, das ist auch heute wieder oder immer noch Tabuthema. Und auch wir Christen kuschen oftmals bei unbequemen Wahrheiten und Themen. Und dann meinen wir natürlich, unsere guten Gründe zu haben. Und vielleicht sind ja auch manche Gründe gut. Aber kann es sein, dass ein Hauptgrund dafür einfach nur unsere Menschenfurcht ist? Menschenfurcht heißt jetzt nicht, ich habe irgendwie Angst vor Menschen, ich gehe nicht mehr aus dem Haus. Sondern Menschenfurcht heißt, dass es einem wichtiger ist, was Menschen über einen denken und sagen und meinen, als was Gott über einen denkt und weiß. Das ist Menschenfurcht. Nun, wir fragen uns, hätte Jesus nicht vielleicht damals das Ruder rumreißen können? Er hätte es doch drauf gehabt, die Massen zu begeistern, hätte sie wieder auf seine Seite ziehen können. Das hat doch in Galiläa auch geklappt. Und ja, er hätte es tun können. Und wisst ihr, er hat es in gewisser Weise auch später getan, beim nächsten großen Fest, als er wieder nach Jerusalem kam, beim Passafest. Er hat es getan, indem er den Pharisäern und Schriftgelehrten mal so richtig die Meinung gegeigt hat. Er hat ihren Mund gestopft, ja, er hat sie auflaufen lassen, er hat sie bloßgestellt mit ihrer Gesetzlichkeit, mit ihrem Hass und so weiter. Und die Massen waren begeistert von Jesus. Aber so schnell, wie sich die Masse durch Jesus begeistern ließ, genauso schnell, ja, 1-2 Tage später, konnten die Pharisäer und Schriftgelehrten die Masse wieder zurückziehen auf ihre Seite, ja, oder zurückdrängen. Sodass sie dann dieselbe Masse sich hinstellte und schrie, kreuzige ihn. Ja, wenn dieser Jesus tatsächlich so gefährlich ist und so ein Unruhestifter ist und die werden schon recht haben und dann, ja, dann weg mit ihm. Wenn du dich für Jesus schämst, und das wird aus diesem Zusammenhang deutlich, wenn du dich für Jesus schämst, dann stehst du in der großen Gefahr, dass du nicht nur dein Reden, was du noch sagen darfst, sondern irgendwann eben auch dein Denken von Menschen bestimmen lässt, die den Ton angeben, die den Mainstream bestimmen. Das ist die Gefahr. Und ist es nicht so, dass wir Christen in Deutschland nur noch über Jesus tuscheln, anstatt ihn öffentlich zu bekennen? Und darum hoffe ich, dass die nächsten Verse uns alle wieder neu ermutigen, zu Jesus und zur Bibel zu stehen, auch in der Öffentlichkeit. Auch in den Themen, wo es eben gefährlich werden kann, wo es brisant ist, wo wir mehr als so eine Randposition vertreten. Der erste Punkt war, Jesus offenbart uns unsere eigene Sünde. Und das zweite Punkt lautet, Jesus offenbart uns Gott. Als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Also merkt ihr, es brauchte gar keine Wunder, um Eindruck zu schinden, um Eindruck zu machen. Schon die Seminare von Jesus haben gereicht, obwohl es da sicherlich noch zig andere Seminare und Veranstaltungen zu diesem hohen Fest gab. Und dann ist die Feststellung, ja, hey, der hat doch gar keine Rabbinerschule besucht, der hat doch gar kein Theologiestudium absolviert, das ist ja noch nicht mal ein Studienabbrecher. Und das Problem war nicht, dass Jesus jetzt ohne Theologiestudium, ohne Titel dort sich hingestellt hatte, um Bibelstunde zu halten oder Seminare zu geben. Nein, das Problem war, dass er es so gut konnte. Nicht die fehlende Bevollmächtigung, sondern seine Vollmacht war für die Leute das Problem. Wow, warum kann der das? Wie macht er das? Das Gütesiegel eines guten Theologen damals war, dass er alle möglichen Referenzen vorweisen konnte, so Rabbiner, Theologen, was die alles so gesagt haben. Also Rabbi X hat neulich gesagt, als er von Rabbi Y gehört hatte, dass Rabbi Z schon mal dabei gedacht und erwischt wurde und so weiter und so fort. Der und der und der und der und der, und der hat gesagt, so, wow, was hat der für eine Gelehrsamkeit, was weiß der alles, wow. Aber bei Jesus, der macht das einfach so, der zitiert nicht irgendwelche anderen Gelehrten. Die hielten Jesus für einen genialen Autodidakt. Aber er war kein genialer Autodidakt, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie Sie es meinten, sondern er war ein Theodidakt, er war ein von Gott direkt Gelehrter. Das war das Besondere. Jesus antwortete und sprach ihnen: Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Jesus hätte natürlich antworten können: Leute, ich kenne mich nicht bloß gut im Gotteswort aus, ich bin das Wort Gottes. Braucht euch nicht wundern, ja? Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Das ist Jesus, das ist Weihnachten. Aber das macht er nicht. Er will den Fokus eben nicht auf sich, sondern auf Gott richten. Es geht ihm um Gottes Ehre. Es geht ihm schon gar nicht um seine Gelehrsamkeit. Ja, das ist interessant, dieser Unterschied. Sie sprechen von Grammata, von Gelehrsamkeit. Und er spricht von Didache, von der Lehre, vom Inhalt. Ihm geht es um seine Botschaft. Also er will hier nicht irgendeine Gelehrsamkeit zur Schau tragen, sondern er sagt, ich lege das Wort so aus, wie Gott es gemeint hat. Als ob Gott selber zu euch spricht. Und es wäre natürlich schön zu wissen, über welchen alttestamentlichen Bibeltext Jesus dort Bibelstunde gemacht hat. Ja, das wäre immer schön zu wissen, aber es steht nicht drin, also brauchen wir es nicht unbedingt. Interessant ist aber, dass wir vom Johannes in seinem Evangelium schon im ersten Kapitel gesagt bekommen haben, worüber Jesus gelehrt hat, was so seine Hauptbotschaft war. Deshalb habe ich diese ersten Verse lesen lassen. Es steht im Vers 18, Kapitel 1. Niemand hat Gott je gesehen. Also niemand hat so diesen direkten Zugang zu Gott. Ja, alle können immer nur zitieren, irgendwelche anderen Leute mit irgendwelchen anderen Erfahrungen. Aber der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, also der wirklich ganz nah von ihm kommt, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Oder vielleicht steht in manchen Bibeln, wenn ihr eine Lutherbibel habt, er hat Gott kundgemacht. Und dieses Wort Aufschluss gegeben, kundgemacht, da steht ein Wort, was wir hier in unserer Gemeinde sehr schätzen. Ja, wenn mich jemand fragt, was macht ihr, was ist das Besondere, sage ich, ja, wir hier bei uns muss es eine exegetische Predigt sein. Exegese, ja. Bei uns ist ganz wichtig, dass wir die Botschaft, die im Text der Bibel enthalten ist, herausführen und nicht irgendwas hineinlesen. Exegese, herausführen, ja. Ihr könnt euch das auch gut merken, Ex heißt ja raus und Gese heißt jetzt nicht direkt gehen, aber das passt trotzdem, herausgehen, herausführen, ja, ist gar nicht so schlecht, Volksetymologie, ja. Das steht hier, das Wort, ja, dort steht, er hat uns über Gott Exegese gemacht, er hat uns Gott selbst erklärt, ausgelegt, herausgeführt, dazu ist Jesus gekommen. Durch seine Lehre, aber auch durch seine Person, durch seine Werke, durch das Evangelium, legt er uns Gott aus. Und das ist natürlich genial, oder? Da gibt es einen, der hat direkten Zugang zu Gott. Der hat mehr als nur Expertenwissen. Direkten Zugang. Aber so wie Jesus damals abgelehnt wurde, obwohl er so genial dort gepredigt hat, so wird heutzutage die Bibel abgelehnt oder stark an ihr gezweifelt. Sind die Berichte in der Bibel über Jesus wahr? Mag ja sein, dass Jesus ein toller Mensch war, ein toller Prediger, aber können wir wirklich darauf vertrauen, dass das, was in der Bibel über Jesus steht, der Wahrheit entspricht? Haben wirklich die Apostel und ihre Schüler vielleicht noch die Bücher des Neuen Testaments geschrieben? Und die Antwort lautet natürlich, nicht wirklich. Das wäre ja zu krass. Aber wisst ihr, es ist interessant, es gibt keinen weiteren, auch nur annähernd so gut belegten Text, antiken Text wie die Bibel. Tausende Fragmente des Neuen Testaments wurden bis heute entdeckt und davon Hunderte aus der Zeit zwischen dem Jahr 100 und dem Jahr 1000. Damit ihr das einordnen könnt, gebe ich euch mal ein paar andere Zahlen über andere antike Bücher, ja. Wie viele alte Fragmente und Nachweise von Abschriften gibt es? Also natürlich hat man von keinem der antiken Bücher, auch nicht von den Schriften von Paulus, noch direkt das Original. Ne? Aber man hat diese alten Handschriften. Und da hat man manchmal nur einen Abschnitt, einen Zettel, ein Stück, so wo man sehen kann, das hat es damals schon gegeben. Ne? Wenn ich jetzt von einem Gesamtwerk nur eine Seite habe, aber die stimmt 1:1 mit dem Gesamtwerk überein und die ist aber uralt, dann weiß ich, das muss damals schon in dieser Gesamtform gegeben haben. Ja? Und diese Fragmente, um die geht es jetzt. Da haben wir zum Beispiel Aristoteles, das ist immerhin die Grundlage der meisten Philosophen, ja. Das prägt uns alle. Von den Büchern von Aristoteles haben wir 5 Handschriften. Das heißt jetzt nicht, dass die komplett sind, so, ne? Keine 5 Komplettausgaben. 5 Handschriften, 5 Fragmente, und die älteste stammt aus dem Jahr 1100 nach Christus. Also 1400 Jahre nach Aristoteles. So, wir würden doch nicht auf die Idee kommen, jetzt Platon oder Aristoteles irgendwie zu bezweifeln. Ja, oder der gallische Krieg von Cäsar, ja. Keiner würde auf die Idee kommen zu sagen, das ist nur so ein alter Asterix-Comic, ja. Da gibt es 10 Handschriften. Und die älteste kommt aus dem Jahr 800, also 900 Jahre nach Cäsar. Oder Tacitus, das war ein römischer Geschichtsschreiber, ganz wichtiger Mann, der uns da einen Einblick gibt als Geschichtsschreiber in diese Zeit, an dem wir vieles festmachen können, was damals wirklich passiert ist. Von dem haben wir ein Fragment, eine Abschrift. Ja? Aus dem Jahr 800 nach Christus, also 750 Jahre nach Tacitus. So, vom Neuen Testament gibt es weit über 5000, und es werden immer noch mehr Fragmente, Abschriften. Und das älteste stammt aus dem Jahr 120 nach Christus. Also nach Christi Geburt. Das heißt, es ist ungefähr 25 Jahre nach der Entstehung. Daher stammt das Fragment. Es handelt sich um ein kleines Fragment des Johannesevangeliums, was in Ägypten gefunden wurde. Also noch gar nicht mal dort, wo Johannes selber war. Das hieß, dieses Evangelium hatte schon so große Verbreitung gefunden, dass es da schon Abschriften in Ägypten gab, aus dem Jahr 120. Wir kämen natürlich nicht auf die Idee, den gallischen Krieg von Cäsar anzuzweifeln. Aber was die Bibel sagt, gilt oftmals als unsicher. Warum? Ja, weil es die Bibel sagt. Weil es biblisch belegt ist. Nur biblisch belegt. Fakt ist, so sagt das Stefan Drücke ganz gut, die historische Quellenforschung muss der Bibel zunehmend hohe Genauigkeit attestieren. Zweifel an der biblischen Überlieferung werden immer zweifelhafter. Bei der Bibel ist es eben gerade nicht so wie bei der Rabbinerschule von damals, dass es so eine lange Kette von menschlicher Überlieferungstradition irgendwie ist, wo man immer noch mal neue Gedanken hinzugekommen sind und auch immer irgendwelche Verdrehungen sich eingeschlichen haben. Nein, wir haben wirklich ein sehr gutes Zeugnis, ein sehr gut attestiertes Zeugnis über diese Schriften. Nun, ist trotzdem so, wer der Bibel nicht glauben will, kann immer irgendeinen pseudowissenschaftlichen Grund finden, warum das nicht vertrauenswürdig ist. Aber der wahre Grund wird wohl meistens woanders liegen, und zwar so lauten: Mir gefällt einfach nicht, was in der Bibel steht. Und welchen Anspruch dieses Wort an mich hat. Es zeigt dir deine Sündigkeit, deine Fehler, deine Bedürftigkeit, deine Verlorenheit. Das heißt, es fordert von dir Demut. Und es hat diesen Anspruch, das Wort Gottes zu sein, Wahrheit zu sein, autoritativ zu sein. Es fordert also nochmals Demut von dir. Die Bibel macht dich demütig. Ja, und das wollen wir nicht. Also picken wir uns das raus, was uns gefällt, den Rest schiebt man beiseite, oder eben wir schieben das ganze Buch beiseite. Nun, ich will aber trotzdem noch mal ein Stück weitergehen. Selbst wenn die Bibel gut belegt ist und sie wirklich Jesu Worte enthält, wenn wir sagen können, ja, tatsächlich hat Jesus das so gesagt oder so gemacht, trotzdem müssen wir ja fragen, oder kann man fragen, sind denn Jesu Worte tatsächlich Gottes Worte? Das ist ja das, was Jesus sagt. Sind seine Worte wirklich eine Lehre von Gott? Ist es wirklich Wahrheit? Können wir das irgendwie prüfen? Und Jesus sagt, ja, es gibt einen Weg, ihr könnt es prüfen. Und es ist nicht der Weg der wissenschaftlichen Austausch, diskutieren, disputieren, des Quellennachweises, der Archäologie und so weiter und so fort. Und wenn wir mal ehrlich sind, diesen Weg können wir doch sowieso nicht gehen, wir normallos. Ja, wir haben kaum Möglichkeiten zu sowas, geschweige denn, dass wir Ahnung hätten, irgend so eine Handschrift zu lesen oder irgendwo selber auf Suche zu gehen oder so. Wir können es doch sowieso nicht. Ich will damit nicht sagen, dass ein Theologiestudium nichts bringt. Im Gegenteil, ich ermutige jeden, gerade junge Leute, sich Zeit zu nehmen, Theologie zu studieren oder wenigstens in manchen Gebieten näher tiefer einzutauchen. Ja, das will ich damit nicht sagen. Aber trotzdem, es gibt einen Weg zu prüfen, ob Jesu Lehre wirklich von Gott kommt, den Jesus uns hier gibt. Wir lesen das in Vers 17. Wenn jemand seinen Willen tun will, also den Willen Gottes, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Im Kapitel vorher hat Jesus, das war so ein ganz hartes Kapitel, da gab es auch viel Spannung und viele haben sich von Jesus abgewandt. Da hat Jesus nämlich Folgendes gesagt: Kein Mensch hat die Möglichkeit, Gott wahrhaftig zu erkennen. Also kein Mensch kann aus sich heraus sich dazu entschließen, ich glaube jetzt an Jesus oder an Gott. Weil das so überzeugend klingt oder so. Das kann ein Mensch nicht von Herzen wirklich an Gott glauben. Das war schon knallhart. Und jetzt sagt er, genauso wenig kannst du von außerhalb, von einem vermeintlichen neutralen Standpunkt, ich sag mal den Standpunkt der Wissenschaft oder der Vernunft oder der Logik, über Jesu Worte urteilen und herausfinden, ob sie wahr sind. Das ist ja der Anspruch des Menschen. Ja? Er stellt sich neben die Bibel auf irgendeine andere vermeintlich neutrale Basis und von dort heraus will er jetzt darüber urteilen, ist die Bibel wirklich das Wort Gottes? Und Jesus sagt, das geht nicht. Du kannst nicht von einem Punkt außerhalb der Wahrheit Wahrheit herausfinden. Wenn du dich auf die Suche nach Wahrheit begibst, dann bist du noch ohne Wahrheit. Wie willst du aber ohne Wahrheit beurteilen können, was wahr ist? An welchen Maßstabes? Stell dir vor, du bist blind geboren und dann kannst du aber operiert werden. Jetzt kannst du sehen und dir werden jetzt alle möglichen Farben gezeigt und du sollst jetzt grün herausfinden. Ja, ohne Anhaltspunkt, ohne irgendwas über Farben und die Realität zu wissen, wie willst du es denn wissen? Du kannst es nicht wissen. Ja, der Mensch sagt, wir haben doch die Wissenschaft. Ich nehme einen Apfel und noch einen Apfel, das sind zwei Äpfel, da habe ich doch eine Sicherheit. Ja? Ja, aber die Wissenschaft hat Grenzen. Und wenn wir mal der Wissenschaft weiter folgen, dann merken wir auch, und die Wissenschaft hat irgendwann Grundannahmen, die nicht wissenschaftlich sind, sondern einfach nur Annahmen, so Voraussetzungen, Prämissen. Die müssen auch geglaubt werden. Keiner kann zum Beispiel einen Urknall beweisen. Das ist eine Sache, die man glauben muss. Auf diesem Weg machen wir uns zum Richter über Gott. Das ist der Punkt, ja? Wir machen uns zum Richter über Gott, ja? Überlegt mal, was das heißt, dem, der die Naturgesetze geschaffen hat, vorschreiben zu wollen, was geht und was nicht. Jesus geht übers Wasser? Nee, das tut mir leid, Jesus, das geht nicht. Habe ich im Physikunterricht gelernt. Schon in der dritten Klasse oder so. Weiß nicht, haben wir noch schon Physik? Keine Ahnung. Also was der Mensch macht, ist, er stellt die Materie über Gott. Das nennen wir Materialismus. Mag sein, dass es einen Gott gibt, aber es gibt auch Gott muss sich nach der Materie und nach den Gesetzen dieser Materie richten. Und dieser Materialismus war die Grundlage für die schrecklichsten Weltansichten und auch Richtungen, die wir hier erlebt haben. Materialismus war die Grundlage für Faschismus und für Sozialismus. Gottlose Weltanschauungen, Systeme. Nun, was Jesus hier sagen will, ist: Wahrheit wirst du nur erkennen, wenn du von der Wahrheit selbst überführt wirst. Es ist also nicht eine Frage deiner Gelehrsamkeit, wie gut das manchmal ist. Vielleicht auch nicht der Frage der besseren Argumente, sondern es ist die Frage deiner Demut. Suchst du deine eigene Ehre, willst du Recht behalten oder suchst du wirklich Gott selbst? Geht es dir um deinen Willen oder wirklich um Gottes Willen? Das ist die Frage. Und wisst ihr, meistens geht es uns doch einfach nur darum, Recht zu behalten, schon in den Kleinigkeiten des Alltags. Wir wollen einfach nur Recht behalten. Das ist uns das Wichtigste. Da kommt mal schnell eine Lüge oder irgendwie ein Pseudo-Argument oder wir gehen der Sache aus dem Weg. Wir wollen einfach Recht behalten. Das ist ganz wichtig. Nun, wenn es jetzt um dein ganzes Weltbild geht, nicht nur um so eine Kleinigkeit, es geht um dein Weltbild. Wenn daran gerüttelt wird, wenn du daran was ändern müsstest, hey, da geht es um dein ganzes Leben, es geht um deine Grundlagen, deine Grundannahmen, da geht es um alles, nachdem du bisher gelebt hast. Und jetzt stell dir vor, das könnte ins Wanken geraten. Es könnte sich vielleicht sogar als falsch herausstellen, vielleicht sogar als gefährlich und am Ende als sinnlos. Wenn dein ganzes Weltbild ins Wanken gerät, was machst du dann? Ja, dann schon lieber bis zuletzt die eigene Ansicht verteidigen und dumm sterben. Und wenn der andere bessere Argumente hat, wenn er aufzeigen kann, wie wunderbar stimmig die Bibel ist, es gibt so Bücher über die Bibel, da denke ich, wer das liest, der muss doch sofort auf die Knie gehen, beten und sagen, Halleluja, das ist es, ja, toll. Das gibt's, ja. Hat der Mensch immer noch eine Möglichkeit. Und zwar kann er dann sagen, ja, weißt du, am Ende kann man aber nichts wirklich genau sagen. Also er springt dann von seiner Basis der bisher Wissenschaft, wir haben noch die Wissenschaft, schnell rüber zu Agnostizismus. Man kann nichts wissen. Man kann ja nichts wissen. Mag ja sein, dass doch, aber am Ende kann man es nichts wissen. Und der Agnostizismus ist dann der perfekte Ausweg zurück in dein altes Leben. Da kannst du einfach so weiterleben wie bisher. Es ist nicht die Frage deiner Gelehrsamkeit, sondern deines Willens bzw. deiner Demut. Was willst du wirklich? Und wenn es wirklich dein tiefster Herzenswunsch ist, Gottes Willen zu tun, ja, die Wahrheit zu kennen, danach zu leben, das Richtige zu tun, das behaupten ja viele, dann, sagt Jesus, dann wirst du erkennen, dass Jesu Worte Gottes Worte sind. Dass sie also wahr und richtig gut sind. Letztes Jahr war ich auf so einer Gemeindekonferenz, Gründerkonferenz in Tschechien. Da kamen auch ein ganz paar Leute aus einer neuen Gemeinde aus Genthin. Das liegt irgendwo zwischen Magdeburg und Berlin. Und das waren so richtig handfeste Esoteriker gewesen. Ja, die haben also jahrelang, die haben ihr ganzes Leben über den Kopf geworfen, haben alles verlassen und haben sich auf den Weg nach Wahrheit, auf der Suche nach Wahrheit gemacht, in dem Weg der Esoterik, haben gemerkt, es muss da mehr geben als das, was ich umherum mich sehe, was die Wissenschaft mir sagt, da muss es noch mehr geben. Und die haben sich wirklich auf den Weg gegeben, wir wollen die Wahrheit wissen, auf den Weg der Esoterik. Und sind diesen Weg gegangen und gegangen und gegangen, die haben Seminare gemacht, die haben viel Geld investiert, wie gesagt, da gab es Leute, die haben ihre Frau verlassen, ihre Familie, ihren Job, die waren reich, die hatten richtig Kohle, die haben ihre Villa auf irgendeiner schönen Insel verlassen und sind nach Genthin gezogen. Das letzte Nest dort, da willst du nicht wohnen. Weil sie sagen, ich will die Wahrheit wissen. Und am Ende haben sie auf diesen Esoterikweg festgestellt, das ist ja der Weg in sich hinein, wir müssen irgendwo diesen göttlichen Kern in uns finden, da muss doch irgendwo eine Quelle des Guten sein oder der Wahrheit sein. Und irgendwann haben sie festgestellt, in uns ist es nicht, wir finden es nicht. Es ist immer nur Verderbnis, immer nur am Ende Egoismus. Wir kommen hier nicht auf den grünen Zweig, auf diesen Weg. Und als sie das erkannt haben, hat irgendeiner gesagt, vielleicht, ich glaube Leute, es ist dann doch Jesus. Und dann haben sie sich eine Bibel besorgt und angefangen, Bibel zu lesen und Predigten zu hören. Und so sind sie letztendlich dort auf diese Gemeindekonferenz gekommen. Die wollten wirklich Wahrheit wissen, sich nicht einfach besser fühlen. Das hatten sie schon. Ja? Die hatten wirklich tolles Leben teilweise. Und sind nach Genthin, um Wahrheit zu finden. Und es gibt aber noch einen Punkt, warum du Jesu Lehre vertrauen kannst. Das klang gerade schon an. Jesus selbst hat nicht seine eigene Ehre gesucht. Ja, deshalb finden wir Wahrheit nicht, weil wir dann doch unsere eigene Ehre und unser Ansehen und unser Leben, ja, dann, es wird uns dann doch zu heiß. Jesus hat nicht seine eigene Ehre gesucht. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist an ihm. Wer nicht seine eigene Ehre sucht, dem kannst du also vertrauen. Sobald ein Redner, ein Forscher, ein Lehrer auch nur zu einem kleinen Teil sein eigenes Ansehen wichtiger ist als die Wahrheit, dann ist er nicht mehr ganz vertrauenswürdig. Auch der beste Wissenschaftler nicht. Gab genug Dinge in der Wissenschaft, wo dann irgendwelche Sachen rauskamen, das ist ja gar nicht wahr. Ja, das hat er gemacht, weil er dadurch mehr Publicity hatte oder so. Wisst ihr, was Platon angeblich geschrieben hat? 400 Jahre vor Christus. Ihr wisst, das älteste Handschrift ist nicht so alt, aber trotzdem sehr interessant. Platon hat gesagt, wenn es wirklich einen guten Menschen gäbe, so wäre er nicht von Macht korrumpierbar, noch von Ruhm. Doch gibt es einen solchen Menschen überhaupt? Sogar bei einem durchweg anständigen Charakter sei nicht auszuschließen, dass die Anständigkeit nur Fassade sei, um Anerkennung zu bekommen. Der durchweg gute Mensch müsse daher bereit sein, in den Augen der anderen als Verbrecher zu gelten, weil er sich gerade nicht um seine Popularität scheren würde, drohe diesem guten Menschen ein schreckliches Ende. Er wird von den anderen Menschen gegeißelt, gefoltert, in Ketten gelegt und geblendet werden und als Höhepunkt der Marter wird man ihn schließlich kreuzigen. Das hat Platon gesagt, angeblich. Kann auch sein. Jesus suchte nicht seine eigene Ehre, sondern Gottes Ehre. Ihm ging es allein um Gott, um die Wahrheit. Und er ging tatsächlich so weit, sich kreuzigen zu lassen. An ihm war keine Ungerechtigkeit, aber aus Liebe und Gehorsam zu Gott und um Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit nicht nur zu erklären, ja, so aufzuzeigen, exegeomai, sondern uns wirklich zu schenken, zu übermitteln. Darum ging Jesus ans Kreuz. Das Kreuz ist der Punkt, wo am allerdeutlichsten Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit und zugleich Liebe und Barmherzigkeit deutlich wird. Warum? Weil Jesus dort für unsere Schuld die Strafe getragen hat. Wenn du Jesus vertraust, dann wirst du nicht nur Wahrheit finden, dann wirst du nicht nur Gott erkennen, sondern du wirst gerettet werden. Es geht um mehr als nur um die theoretische Frage, was Wahrheit ist. Es geht ja letztlich um deine Schuld und um Vergebung. Und es geht auch nicht nur darum, Gott zu erkennen, sondern um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Eine Beziehung mit ihm, ewiges Leben. Amen.